Ja, also erstmal herzlichen Dank. Als wir angefangen haben, dieses Heft zu planen, mit dem Thema Militarisierung, dachte ich, ob das gut geht. Ich war eigentlich eher etwas skeptisch. Nicht, weil ich dachte, wir hätten da nichts zu sagen, sondern weil sich dann Diskussionen gegebenenfalls wiederholen, die wir eigentlich seit den 70er Jahren schon hatten, immer wieder hatten, sozusagen nach jeder größeren Demonstration, die von der Polizei mit repressiven Mitteln sozusagen bedacht worden ist, und das waren ja sehr viele, hat es dann Diskussionen gegeben nach dem Motto, eigentlich ist das eine ungeheure Militarisierung, und da sieht man es mal wieder, das ist Ergebnis dessen, was mit den Notstandsgesetzen angefangen hat. Unsere Argumentation auf diese Art von Polizeikritik war eigentlich immer zu sagen, falsch. Und zwar deswegen falsch, weil die Notstandsgesetze gewissermaßen am Ende einer Entwicklung stehen, am Ende dieser Militarisierungsentwicklung. Und das, was danach kommt, eigentlich eine Verpolizeilichung ist. Um das nochmal genauer sozusagen auszuklamüsern. Genauer kann man das nachlesen übrigens bei Falco Bergentin in seiner Dissertation Restauration der deutschen Polizei. Also ist das schon Anja. Ja? Restauration der Polizei. Bus 84. Diese Argumentation war immer etwas schwierig zu verstehen oder den Leuten klar machen, dass wir damit nicht sozusagen die Brutalität dessen, was sie erlebt haben, irgendwie herunterspielen wollten, sondern dass wir versuchen wollten, das klar zu machen, was da passiert ist. Die Entwicklung der deutschen Polizei ist eben tatsächlich diese, dass die in den 50er Jahren gegründeten Bereitschaftspolizeien sowie der Bundesgrenzschutz tatsächlich militarisierte Polizeieinheiten waren. Das waren kasernierte Truppenpolizeien, deren Bezugspunkt eigentlich von Anfang an der Notstand war, wobei der Notstand sozusagen rechtlich noch nicht gegeben war. Mit den Notstandsgesetzen 1968 setzt eine Entwicklung ein, die dazu führt, dass sowohl die Bereitschaftspolizeien aber vor allem auch der Bundesgrenzschutz abgerüstet werden. Das heißt, sie verlieren ihre schweren Waffen, sie geben sozusagen ihre Granatwerfer, ihre Kanonen, die der Bundesgrenzschutz hatte, zum Beispiel ab und nehmen dafür polizeitypische Waffen ein. Polizeitypische Waffen heißt an dem Punkt unter anderem Tränengas. Gummigeschosse hat man nicht eingeführt in Deutschland, zum Glück, aber Tränengas in den verschiedensten Varianten, Schlagstöcke und dergleichen mehr, plus eben Wasserwerfer und Ähnliches. Das waren sozusagen relativ schnell die Waffen, die man da gehabt hat. Und das Erstaunliche ist sozusagen das Merkwürdige, auch des äußeren Anscheins. Also die Polizei in den 50er und 60er Jahren hat irgendwie vergleichsweise dünne Uniformen gehabt, während die Polizisten, die wir dann seit den 70er Jahren kennengelernt haben bei Demonstrationen, die hatten eben sozusagen schon das Outfit. Sprich Helm, Körperschutz, Kleidung und ähnliches mehr, Schilder und so weiter und so fort. Nach außen hin gesehen war das natürlich, war der neue Polizist gewissermaßen viel bedrohlicher als der alte Polizist. Hinter dem alten Polizisten stand jedoch sozusagen die militärische Einsatzdrohung. Jedoch, wenn diese militärischen Mittel, die man gehabt hat, also Maschinengewehre und dergleichen mehr, wenn die eingesetzt worden wären gegenüber der Studentenbewegung der der Jahre oder gegenüber der neuen sozialen Bewegung in den 70er Jahren, hätte die Polizei sozusagen ihre Legitimität total verspielt. Von daher war es nicht drin. 1968 mit der Studentenbewegung kam auch die Polizei gewissermaßen in der Bundesrepublik an. Das heißt, sie hat gemerkt, dass sie mit einem zivilen Protest anders umgehen muss als mit dem imaginierten Aufständen und von Osten eindringenden bewaffneten Ausländern gewissermaßen, die den Kernpunkt der Konzeption der 50er Jahre waren, das Feindbild der 50er und 60er Jahre, das ja sozusagen nie stattgefunden hat. Das ist das eine. Nun hat sich, oder andersrum gesagt, also die Entmilitarisierung der Polizei, insbesondere des Bundesgrenzschutzes, hat dazu geführt, dass der Bundesgrenzschutz oder dass die Polizei eben auch bei den Demos so hart als Polizei eingreifen konnte. Also die Verpolizeilichung dieser Apparate bewirkte gewissermaßen auch die harten Auseinandersetzungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sich danach natürlich einiges getan hat. Das ist ja nicht stehen geblieben. Auch die Art und Weise, wie die Polizei bei Demonstrationen agiert, hat sich während dieser Zeit erheblich verändert. Es hat sich, also wer sich die Wasserwerfer der 70er Jahre anguckt und die Wasserwerfer sieht, die heute im Einsatz sind, weiß den Unterschied. So ein Hochdruckwasserwerfer einfach ein bisschen mehr kann als so ein Ding aus den 70er Jahren. Ähnliches sieht es auch mit den Waffen aus. Das heute dominiert an vielen Punkten das Pfefferspray als die typische Einsatzwaffe neben dem Schlagstock. Aber das Pfefferspray ist sozusagen das, was ausschlaggebend ist, und wer beim G20 letztes Jahr in Hamburg war, wird auch gesehen haben, dass die Zeit der Schilder, also der großen Schilder, die da mitgeschleppt wurden, besser gesagt in 70er und 80er Jahren, dass die sehr zurückgegangen ist. Also die Beisicherungs- und Festnahmeeinheiten, die heute im Einsatz sind, kommen sozusagen ohne Schild oder allenfalls mit einem oder zwei Schilden für eine ganze Truppe, aber nicht mehr sozusagen, wie das vorher in den 80er Jahren noch war, sozusagen als eine ganze Serie von einer Phalanx von Polizisten mit Schild und Knüppel. Das sieht man heute nur selten. In anderen Worten, diese Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die sehr mobilen Einheiten, die sind heute sozusagen das Zentrum der Aktivität bei Demonstrationen. Ähnlich auch, also würde ich sagen, es hat zwar im letzten Jahr zwei Einsätze von Sondereinsatzkommandos gegeben, nämlich einerseits in Hamburg und auf der anderen Seite dann wenig drauf in Wurzen bei einer vergleichsweise kleinen Antifa-Demo, wo das sächsische SEK dann eben im vollen Wix aufgefahren ist, aber eben nicht eingesetzt worden ist, weil man als Drohgebärde da gestanden hat, würde ich mal annehmen. Die militärischen Waffen, die sich die Polizei jetzt mit den diversen Polizeigesetzen neu anschaffen lässt, diese militärischen Waffen sind sozusagen für die Realität des Einsatzes kaum geeignet. Sind irgendwie eine Aufrüstung, die eine Schaufensteraufrüstung ist, aber keine, die, oder eine auch, die gefährlich ist, aber keine, die vernünftigerweise einen Einsatz in den Städten beinhalten könnte. Den Punkt lasse ich es erstmal.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Das war schön kurz und knackig. Bevor ich überleite, würde ich vielleicht nochmal sozusagen ein bisschen zum aktuellen Stand, das ich gemacht hätte. Ich versuche das mal darzustellen. Heine hat es ja schon gesagt, es gab diese Bilder aus Wurzen, aus Hamburg, wo irgendwie diese SEKs mit aufgepflanzten Bär da standen. Was man erstmal auf den ersten Anschein für eine ziemlich gefährliche Waffe halten kann, ist es natürlich auch. Also es sind halbautomatische Gewehre, mit denen man auf 200 Meter jemanden erschießen kann. Und dafür sind sie auch gemacht. Und regelmäßig liest man in der Presse, ja auch in Berlin, gab es ja auch die Meldung über Neuanschaffungen von Waffen. Und das klingt dann auch sehr massiv. Wenn man sich aber genauer anguckt, dann sieht man, dass es im Grunde genommen eine Modernisierung Fuhrparks, den die Polizei jetzt zuvor auch schon hatte, nämlich mit dem, was Heiner jetzt dankenswerterweise weggelassen hat, deswegen kann ich es ergänzen. Der Terrorismus der 70er Jahre, auf den in Reaktion ja auch schon eine Aufrüstung der Polizei oder eine Wiederbewaffnung sozusagen passierte, nämlich mit Maschinenpistolen 5, die auch damals schon immer in den Streifenwagen mitgeführt wurde und die jetzt überall, also in bislang 14 Bundesländern, worden ist durch die neue MP7, mit der kann man weiterschießen, da kann man mehr Gerätschaften noch dran bauen, da kann man noch so einen Laserpointer dran bauen. Ob diese Polizisten 2 Jahre nach der ersten Einweisung jemals wieder mit dieser Waffe werden umgehen können, ist noch eine andere Frage, insbesondere wenn wir in Berlin die Schießstände. Das gleiche bei den Handfeuerwaffen, auch wenn es da auch eine Eskalation gibt. Die alten Möhren aus den 80er Jahren, die werden jetzt auch langsam ersetzt. 90er Jahren haben aber fast doppelt so viel Schuss, Munition, also statt 8-9 Schuss 15 Schuss. Und was tatsächlich eine neue Entwicklung ist, nannte ja die schutzballistische Waffen, die gegen Kalaschnikow schützen sollen, und Helme, die das Gleiche aushalten, also anders als die Helme, die er hat, die nur so gegen Granatsplitter schützen, aber nicht gegen eine Gewehrkugel schützen können, haben jetzt in mehreren, an einer Reihe von Bundesländern Polizisten dann auch schon im Streifenwagen diese ballistischen Schutzhelme. Das alles wird gedacht, natürlich Szenarios, wie wir das in Paris 2015 erlebt haben. Und das ist auch genau das, das wäre jetzt ja Patti und Steffi gewesen, das so ein bisschen ausführlicher darzustellen, wie das in der Polizei, von den Polizeigewerkschaften, natürlich von Konservativen, aber eben auch von entsprechenden Herstellern eben verhandelt wird. Die treffen sich ja jährlich hier in Berlin im Januar auf dem Europäischen Polizeikongress. Ob jemand schon mal da war, ich darf da beruflich immer hin. Und genau, wenn man auf Veranstaltungen steht mit 95% Männeranteil, die meisten im Waffeneinsatz, dann kann man da gerne mal hingehen. Und da sieht man das ganz gut, die Entwicklung. Da gibt es jedes Jahr, sieht man an den Ständen, an den Ausstellern, die da sind. Also das muss man sich vorstellen, wie so eine große Verkaufsmesse im Grunde genommen für alles, was der Polizist, das, was er sich wünscht, aber nicht kriegt, weil es rechtlich nicht geht, das kriegt er da auch angeboten und kriegt auch dazu gesagt, wie die Rechtsgrundlagen verbessert werden müssten, damit er es irgendwann mal anwenden darf. Beispiel im Bereich nicht tödlicher Waffen gibt es natürlich noch mehr schöne Sachen, außer Gummigeschosse gibt es, mit denen man dann über viele Meter Entfernung auch jemanden mit einer Pfeffergaskugel treffen kann oder Farbmarkierungen anbringen kann. Solche Geschichten. Letztes Mal gab es zum ersten Mal einen Stand von Heckler und Koch mit Anschauungsmaterial. Also da konnte man mal so eine MP7 in die Hand nehmen und eine G36. Konnte auch ausprobieren, wie das dann ist, wenn man die sogenannte Mehrzweckpistole 1, beziehungsweise die Nachfolger, die Mehrzweckpistole 169 und 269 dranbaut. Und das sind genau diese Waffen, mit denen die Polizei eben in die Lage versetzt wird, Granaten zu verschießen. Lange sind die schon im Einsatz in Sachsen, an anderen Bundesländern, um damit CS-Gas zu verschießen. Aber in Bayern und Baden-Württemberg könnte die Polizei damit zumindest auch Granaten verschießen. Ob sie das jemals tun wird, ist dann natürlich noch eine andere Frage. Genau, als letzter Punkt vielleicht noch, man sieht da noch eine zweite Entwicklung eigentlich, nämlich das, was man wahrnehmen kann als Militarisierung. Also es gibt solche Sondereinheiten, die werden mit Spezialaufträgen losgeschickt. Die Beweis- und Festnahmeeinheiten zum Beispiel sind nicht mehr da eingegliedert in so eine Befehlskette, in so eine Linie, sondern die kriegen einen Auftrag und dann werden die losgeschickt und erfüllen den nach eigenem Ermessen. Die müssen nicht mehr ständig fragen, was soll ich jetzt machen, sondern die gucken selber, wie die Lage sich entwickelt und greifen dann ein. Wenn man sich dahingehend das Militär anguckt, dann holt das eigentlich erst nach. Also wenn man sich die Spezialkräfte anguckt, der Bundeswehr, die in den 90er Jahren aufgebaut worden sind, die sind zunächst mal von der GSG 9 trainiert worden, also von der polizeilichen Einheit. Ja, also das macht es sozusagen noch ein bisschen verwickelter an der Stelle, wo man gar nicht mehr so klar sagen kann, wer beeinflusst da eigentlich wen. Beeinflusst nicht auch die Polizei, gerade wenn man sich Auslandseinsätze anguckt, auch das Handeln von Militär. Wenn man den Artikel liest von Fabien in der Zilip, dann kann man den Eindruck bekommen, dass es in Frankreich ein bisschen einfacher und übersichtlicher ist. Und genau, Fabien hat auch Bilder dabei. Ich war das erste Mal überrascht, als ich Berliner Hauptbahnhof zu meinem Zug gehen wollte und dann standen da irgendwie hochgerüstete Bundespolizisten, neuen MP7 davor und ihre Weste mit den Schutzplatten. Es ging dann um eine Personenkontrolle, also da hatte sich, glaube ich, einen falschen ICE gesetzt und dann wurden die Personalien überprüft. Also es war dann doch keine terroristische Lage, aber ich glaube, wenn man im Ardunion ankommt, dann hat man da doch einen anderen Eindruck.
Danke. Ich komme, wie gesagt, aus Paris, Berlin gelebt, bin aber leider seit 2 Monaten wieder in Paris und habe ein bisschen von meinem Deutsch in der Zwischenzeit vergessen. Dann bitte ich um Verzeihung, wenn ein paar Begriffe und ein paar Wörter unklar formuliert. Tatsächlich wollte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, eben von der schönen Stadt Paris, wo man immer erwartet, dass man auf wunderbare Gegenstände aufkommt. Aber leider kann man sehr schnell solche Erscheinungen in Betracht nehmen und die nämlich auf eine gewisse Militarisierung des Alltags in der Stadt hinweisen. Es sind hier Soldaten, also Soldaten der Armee, die jeden Tag in Paris, auch in der U-Bahn von Paris, auch auf ganz normalen offenen Straßen patrouillieren. Und zwar im Rahmen dieser Operation Sentinelle, die von dem damaligen Präsidenten François Hollande entschieden wurde, nach den Anschlägen von Charlie Hebdo und dem jüdischen Supermarkt im Ostteil von Paris, Januar 2015, wurden 7000 Militären eingesetzt im ganzen Land und François Hollande hat diese Zahl hoch auf 10.000 gebracht im Laufe des Jahres 2016 nach den Anschlägen, die du auch erwähnt hast und in Vorbereitung der europäischen Fußballmeisterschaft. Aber wie Sie auch sehen, gerade auf der Tür dieses Polizeiautos oder Armeeautos, Operation Sentinelle wird dargestellt neben dem sogenannten Vigipirat und auch ein Bündel von Polizeimaßnahmen, die tatsächlich Ende der 70er Jahre, ich glaube auch sogar wie Bürgerrecht und Polizei Zilip 78 eingeführt wurde, sodass wir diesen Monat 2 Jubiläum zu feiern haben, Vigipirat einerseits und Zilip andererseits. Was die Militarisierung angeht, möchte ich hier ein paar Wörter zur Begrifflichkeit ausgeben. Militarisierung kann sich als Status verstehen lassen, das heißt die Militarität der Polizei heißt, dass bestimmte gewisse Länder über militärische Polizeieinheiten verfügen. Das ist der Fall in Italien, in Spanien, das war der Fall in Österreich, auch in Belgien, das ist immer noch der Fall in Frankreich, wo wir eine Gendarmerie haben. Das heißt, eine Polizeibehörde, eine Polizeiorganisation, die aus militären Beamten des Militärs bestehen. Die natürlich bekannteste Figur der Gendarmerie nationale bleibt der Gendarme von Saint-Tropez. Und als Pendant haben wir auch eine zivile Polizei, nämlich die nicht die Police Municipale, wie es hier steht auf dem Bild, sondern die Police Nationale. Eine schwierigere Frage ist die der Polizeipraktiken. Bereitschaftspolizeieinheiten wurden sehr früh eingeführt zur Handlung von Großlagen, Sportereignissen, Demonstrationen, und die können sowohl von der Polizei als auch von der Gendarmerie bestehen. Und sie beruhen auf einer gewissen Kultur, auf einer gewissen Struktur und auf einer gewissen Ausstattung, die dem Militär entnehmen werden. Aus Amerika haben wir, und die können auch, wie auch bei Asterix, die können auch ganz oder ausschließlich defensiv ausgedacht werden. Was man aber aus Amerika hört, ist zum Beispiel bei den beiden Autoren Capella und Kraska, wenn es dort von militärischer Polizei gesprochen wird, wird es von Paramilitary Policing gesprochen. Das heißt, das schneidet sich von dem Modell der Großlagenpolizei sozusagen ab. Diese kommandoähnliche Polizeieinheiten, die wir zum Beispiel anlässlich der Geschehnisse in Ferguson gesehen haben, die sogenannten SWATs, Special Weapon and Tactics Einheiten, sind im Gegensatz zu den Polizeieinheiten, die zur Demonstration und Ereignissen gedacht sind, die beruhen eigentlich auf, die sind eigentlich kleine, selbstständige Teams ohne ständige Verbindung zur Führung und die tatsächlich kaum Achtung auf kollaterale Schaden haben. Und für die sind die Begriffe der Entfernung der Demonstranten oder der Begriff der stufigen Einsatzes von Gewaltmitteln vielleicht nicht unbekannt, aber an der ersten. Und das Ziel meiner Präsentation ist tatsächlich die Entwicklung in Frankreich zu skizzieren. Ich stelle hier drei Fragen. Macht der Status der Polizeieinheiten oder der Polizeibehörde einen tatsächlichen Unterschied? Ist es wichtig, zwischen einer militärischen Polizei einerseits und einer zivilen Polizei andererseits zu unterscheiden? Zweitens, spielt diese Unterscheidung eine Rolle in der Handlung von politischen Protesten, von Demonstrationen? Und drittens, inwiefern kann man in Frankreich eine gewisse Militarisierung des Polizeialltags beobachten? Der Paradox der militärischen Polizei besteht darin in Frankreich, dass die Gendarmerie nationale, die aus 110.000 Beamten besteht, eigentlich die bürgernahe Polizei ist. Und dieses Paradox hat natürlich geschichtliche Wurzel, geschichtliche Ursachen. Die zivile Polizei wurde in Frankreich 1941 geschaffen, das heißt in der Zeit der Nazi-Besatzung in Frankreich, als wir einen autoritären Staat hatten. Und deshalb ist diese Polizei eigentlich, diese zivile Polizei, nach einem militärischen, zentralisierten Muster ausgedacht worden. Und wird tatsächlich von dem Innenministerium in Paris geleitet. Dagegen handelt die Gendarmerie nationale, also die militärische Polizei, auf ländlichem Raum. Das heißt, sie operiert in ruhigeren Gegenden und kann sich dann daher leisten, eine gewisse Form der bürgernahe zu den lokalen, in den lokalen Gemeinden. Gendarmerie nationale ist keine kasernierte Polizei. Die Beamten dieser Gendarmerie-Einheiten, die Brigade territoriale de Gendarmerie, leben vor Ort, sind in den Gemeinden, ich würde sagen, integriert, kennen die Landschaft und die Leute vor Ort, ganz im totalen Gegensatz zu den Beamten der Police Nationale, die gleich nach ihrer Ausbildung, ihrer jetzt 12-monatigen Ausbildung, in gewisse Banlieue-Städten geschickt werden und die nur von Einsträumen eben zurück in ihre Herkunftsstädte zu kehren. Sie bilden da überhaupt gar keine Beziehung zu der lokalen Bevölkerung. Sie leben zusammen in von mehreren Beamten vermieteten Wohnungen und verlassen den Arbeitsort so schnell wie möglich. Deshalb ganz, also im Gegensatz zu der Erwartung, kann man von einer bürgernahen Gendarmerie sprechen und von einer bürgerfernen Polizei sprechen. Wie gehen die Gendarmen auch Pétanque, die gehen fischen, die sind ganz gut in der lokalen Bevölkerung integriert. Alles läuft so gut, dass Ende der 70er Jahre die französische Regierung mal schon der Police Nationale, das heißt der zivilen Polizei, sich an den Praktiken, an den Gewohnheiten, an den Strukturen der Gendarmerie anzupassen, um eben eine bürgernähere Form der Polizei zu erschaffen. 30 Jahre später, 2009, wurde ein Gesetz verabschiedet, dass die Gendarmerie nationale unter der Leitung des Innenministers und nicht mehr des Verteidigungsministers oder Kriegsministers, aber dieser Prozess hat dazu geführt, dass die Gendarmerie nationale tatsächlich mehr und mehr ähnlicher wie die Police nationale wird. Und das unter dem Einfluss des notorischen Nicolas Sarkozy, der damals schon Präsident war. Man muss aber nicht vergessen, zwei Aspekten nicht vergessen. Erstens ist Frankreich eine Kolonialmacht und in den Gebieten außerhalb von Frankreich herrscht eigentlich die Gendarmerie nationale als einzige Polizeikraft. Und sie handelt dort auf den Inseln sozusagen nach den härtesten militärischen Traditionen, die natürlich durchaus von dem Algerienkrieg geprägt werden. Wie Sie sehen, das Bild, das ich hier links zeige, ist das Massaker von UVA 1988, wo 15 Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung erschossen wurden nach einer Geiselnahme und nicht nur anlässlich einer Geiselnahme. Die zweite Dimension, wo war das? Das UVA, das ist in Kalidonien, also 2.000-3.000 Kilometer von Neuseeland entfernt, wo es auch ein paar Auseinandersetzungen gab 1985, als François Mitterrand ein Schiff von Greenpeace sinken ließ. Die zweite Besonderheit von Frankreich ist, dass es ein sehr zentralisiertes Land ist, wo der Polizeipräsident von Paris, der Präfekt, autonome Macht, eine unabhängige Macht hat und über seine eigene Polizeikräfte verfügte. Und das hat auch zu notorischen Handlungen geführt, zum Beispiel zu dem Massaker von ungefähr 200 Algeriern September, Oktober 1961 und nicht nur vom 17. Oktober 1961 und von der blutigen Handlung einer Demo der Kommunistischen Partei Februar 1962. Werde ich nicht von Demonstrationen, Handlung sprechen, sondern von der Militarisierung der alltäglichen Polizeipraktiken in Frankreich. Als Folge der Zunahme von städtischen Revolten seit Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, als Folge auch von zunehmenden vermehrten Zusammenstößen mit der Polizei in diesen Vorortstädten hat man in Frankreich im Laufe der letzten 20 Jahren eine Spirale der militärischen Eskalation in diesen Banlieue-Orten gesehen. Mehrere Punkte sind hier zu erwähnen. Erstmal werden diese Großlagen, diese Bereitschaftspolizeieinheiten zur sogenannten Sicherung des Alltags aufgerufen. Das heißt, eine gewisse Einheit aus Bordeaux oder Marseille wird in eine Banlieue-Stadt von Paris geschickt, wo sie sich überhaupt nicht auskennt, wo sie gar keine Verbindung noch zu der lokalen Gewählten noch zu den Vertretern der lokalen Gemeinde. Und das Einzige, was sie eigentlich dort machen können, ist, sich an Kreisverkehren zu postieren. Diese Kreisverkehren sind Kreuzstraßen, die Plattenbausiedlungen von dem Kern der Städte abtrennen. Und von dort aus, von diesen Kreisverkehren aus, halten sie die Autos, die entweder raus aus den Plattenbausiedlungen fahren oder rein in die Plattenbausiedlungen möchten und kontrollieren sowohl das Auto als auch die Identität oder die Papier einfach der Autofahrer und dessen Begleiter. Deswegen werden diese Checkpoints, wie wir sehen auf diesem Bild, gibt es ja eine sehr klare Trennung zwischen verschiedenen Sorten von urbanen Gebieten in diesen Landschaften. Und deswegen werden diese Praktiken, diese Kreisverkehren als Checkpoints genannt von den lokalen Jugendlichen und das natürlich im Hinblick auf die Checkpoints an den palästinensischen, israelischen Grenzpunkten. Zweiter Aspekt. Ganze Polizeieinheiten werden nach militärischen beziehungsweise nach paramilitärischen Mustern geschaffen. Wie Sie sehen, man kann hier einen Blick in den Banlieue von Lyon, Les Minguettes ist ein berüchtigter Ort dort, wo urbane Aufstände Anfang 80er Jahre stattfanden. Man kann hier einen Blick auf die Entwicklung der Ausrüstung oder Aufrüstung der Bereitschaftspolizeieinheiten sehen, die da geschickt sind, aber die da auch manchmal vor Ort gebildet werden und vor Ort ständig tätig werden. Lokale Polizeieinheiten können nach diesem Muster jetzt in Banlieue-Städten handeln und wie wir hier auf dem Bild sehen, deshalb habe ich auch dieses Bild ausgesucht, werden solche Waffen wie zum Beispiel Gummigeschosse als Alltagswaffen gebraucht. Diese Waffen wurden Ende der 90er Jahre als kollektive Ausrüstung, Aufrüstungsmittel ausgedacht. Das heißt, es gab eine Waffe pro Polizeiauto. Jetzt werden mehr und mehr Einzelbeamte von solchen Waffen ausgerüstet. Das Ziel und mehrere kleinere Bereitschaftspolizeien werden gebildet. Ich kann all die Namen, die im Laufe der letzten 20 Jahre in diesem Hinblick erfunden worden sind, nicht erwähnen. Compagnie d'intervention, départementale d'intervention, Compagnie de sécurisation, Brigade de sécurité des territoires und so weiter und so fort. Das Ziel ist eigentlich eine einschüchternde Präsenz des Staates auf solchen Gebieten zu markieren. Wir sind ja natürlich in einem solchen Kontext sehr weit von einer bürgernahen Polizei entfernt. Ein dritter Punkt in diesem Bereich ist auch die zunehmende Zentralisierung im Pariser Großraum. Das heißt, dort im Pariser Großraum, ich meine hier in einem Raum, der ungefähr 7 Millionen Einwohner einschließt, sind ständig 30.000 Polizeibeamten und ungefähr 10.000 Gendarmen tätig. Und die sind jetzt alle unter der Einzelleitung des Polizeipräfets, des Polizeipräsidenten von Paris, seit einem Gesetz von 2008 gebunden. Das heißt, um Paris herum, Paris ist eine relativ kleine Stadt, ganz besonders im Verhältnis zu Berlin, mit 2 Millionen Einwohner, aber drumherum haben wir diese Banlieue-Städten und insgesamt haben wir da ungefähr 5 Millionen Einwohner und noch herum sind 2 zusätzlichen Einwohner. Auf diesem Gebiet herrscht der Polizeipräfekt als Einzelleiter aller möglichen öffentlichen Sicherheitskräften. Dazu kommt auch noch die ja genau, das sind hier Bilder von solchen kleineren Einheiten, die gebildet worden sind. Also die haben mit solchen SWATs, wie wir in Amerika haben, noch nichts zu tun, übernehmen aber eine Erscheinungsbild, das ganz klar von Mustern von Bereitschaftspolizei geprägt sind. Und wie wir sehen, ist die Alltagsaufrüstung schon sehr offensiv gedacht. Dazu kommen auch noch die Folgen der Sparpolitik, die auch eine Rolle im Bereich der öffentlichen Sicherheit spielt. Ich nenne ein Beispiel. Wir haben in Frankreich in verschiedenen Gemeinden Zivilfandereinheiten, die ganz bekannt sind für ihre brutale oder zumindest martiale Herangehensweise. Ich bin wochenlang, monatelang mit solchen Einheiten unterwegs gewesen in 2 verschiedenen Banlieue-Gemeinden. Aufgrund der Sparpolitik werden diese Einheiten, diese Brigade Antikriminalität Einheiten gesammelt und nicht mehr auf der Ebene der Gemeinde tätig, sondern auf der Ebene des Bezirkes oder des Departements tätig. Und die werden aus sogenannten Kommandoräumen von Beamten der Direktion der Präfektur de Police, des Polizeipräsidiums, geleitet und in irgendeine Stadt oder in irgendeine andere Stadt geschickt, wo sie natürlich erscheinen, ohne genau zu wissen, worum es geht. Und auch aus Unsicherheitsgefühl treten sie dort mit Gewalt oder zumindest mit einer sehr strammen Herangehensweise. Man hat hier ein paar Bilder von die und hier eine Festnahme von solchen Zivilfahndern im Laufe einer Demonstration in Paris. Ich konnte solche Bilder nicht nicht zeigen. Es sind diese Zeichen, die am Arm der verschiedenen Beamten getragen werden, sind keine Privatzeichen, es sind die Zeichen, die auf ganz normalen Alltagsuniformen getragen werden. Und wie Sie sehen, muss man hier nicht nur von Praktiken und Aufrüstung sprechen, aber auch von Polizeisymbolik in den Banlieue-Städten sprechen. Und diese Symbolik weist ja ganz klar auf eine gewisse kriegerische Haltung hin. Fünfter Punkt, und das ist mein vorletzter Punkt, ja, die Aufrüstung. Eine unmittelbare Folge der Aufstände von 2005, vor 13 Jahren jetzt, ab dem 23. Oktober 2005, als zwei Kinder den Tod fanden in einer Banlieue-Stadt im Norden von Paris, haben wir in Frankreich ungefähr 3 Wochen städtischen Unruhen gehabt, die mehr als 250 Gemeinden getroffen haben. Eine der Folgen dieser Protestwelle ist die massive Aufrüstung der Polizeieinheiten, die in solchen Banlieue-Städten tätig sind. Hier muss ich ja natürlich die Aufmerksamkeit auf diese Granaten, Splittergranaten, werfen oder wenden und die Aufmerksamkeit wieder auf diese Hartgummigeschosse, die schwere Folgen gehabt haben. Es gibt in Frankreich seit dem Ende der 90er Jahre über mehr als 25 Leute, die einfach ein Auge durch diese Hartgummigeschosse verloren haben. Also sind Geschehnisse, die mit den Stuttgarter Geschehnissen vor ungefähr 10 Jahren vergleichbar sind. Nun sind sie mehr als 25 Mal in Frankreich stattgefunden. Das weist ja natürlich auf eine gewisse Gewaltbereitschaft der verschiedenen Polizeien vor Ort. Schlussfolgerung. Die Polizei verfügt jetzt im Laufe der letzten 20 Jahre auf eine gewisse kollektive Macht, auf eine gewisse politische Macht. Und die Politik hat in Frankreich immer wieder versucht, und zwar mit Erfolg, die Polizei als ihr eigenes Machtinstrument zu entwickeln. Das Problem in solchen Gemengen ist eben, dass die Polizei dass die Polizisten als Individuen, als Personen, als Interessengruppen auch diese Macht für sich beanspruchen können. Und wir sehen immer häufiger in Frankreich, das letzte Mal, das war da, wie es hier steht, Herbst 2016, Demonstration, Machtdemonstration von Polizeibeamten, hier unerlaubte nächtliche Demonstration mit Polizeikennzeichen. Man sieht hier keine Polizeiautos, aber Polizeiautos fuhren auf unerlaubten Demonstrationen die Champs-Élysées runter. Und das ist ja natürlich ein Zeichen davon, dass Polizei zwar ein Instrument ist, aber auch ein Akteur der politischen Gestaltung unserer Gesellschaften werden kann